Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann nicht das Geld zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt dem das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Jesus befindet sich hier auf der letzten Etappe vor seinem Einzug nach Jerusalem. In Jericho, so berichten uns die Verse vor unserem Text, begegnet Jesus dem Oberzöllner Zachäus. Zöllner, das wisst ihr wahrscheinlich, waren damals von der Besatzungsmacht, also von den Römern, eingesetzt, um Abgaben und Steuern von der Bevölkerung einzutreiben. Und weil sie eben für die Besatzungsmacht arbeiteten, waren sie in der jüdischen Bevölkerung verhasst und gesellschaftlich isoliert. Außerdem trieben sie oft mehr ein, als sie mussten, und steckten das Geld in die eigene Tasche, was sie natürlich im Volk auch nicht beliebter machte. In religiöser Hinsicht galten sie tatsächlich als Sünder, weil sie mit Raub und Beihilfe zum Raub die Gebote Gottes übertraten und am Volk Gottes schuldig wurden. Einem solchen Mann wendet sich Jesus in den Versen vor unserem Text bedingungslos zu, und das hat Folgen. Zum einen waren die, die mit Jesus unterwegs waren, sehr verärgert, weil er mit einem offensichtlichen Sünder Tischgemeinschaft hatte, was zu dieser Zeit ein Ausdruck von echter, tiefer Gemeinschaft war. Jesus weist sie zurecht, indem er sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Aber auch für Zachäus hat diese Begegnung Folgen. Er öffnet sein Herz für Jesus und schließlich auch seine Hände. In Lukas 19, Vers 8 sagt er, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 4-fach zurück. Damit wird deutlich, wenn ein Mensch Jesus begegnet und von der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes angerührt wird, dann verändert ihn das. Diese Eigenschaften Gottes übertragen sich quasi auf ihn. Er wird selbst gerecht und liebesfähig. Weil er die Liebe Gottes am eigenen Leib erlebt hat, wird er nun selber zu liebevollem Handeln fähig. Wenn wir diese Vorgeschichte berücksichtigen, dann erhält der folgende Text, also unser Text heute, eine besondere Bedeutung. Jesus wendet sich hier seinen Freunden zu. Er reflektiert mit ihnen das, was sie gerade erlebt haben, und will sie gleichzeitig auf sein Weggehen und sein Wiederkommen vorbereiten. Er zeigt mit dem Gleichnis auf, was er von denen erwartet, die seine geschenkte Gerechtigkeit und liebevolle Großzügigkeit im eigenen Leben erfahren haben. Verantwortung ist gefragt und auch gefordert, und zwar von genau denen, die selbst beschenkt wurden. Nun will ich nicht behaupten, dass die eingangs geäußerten Behauptungen, Aussagen ganz falsch sind, also dass wir etwas tun müssen, um etwas zu erreichen. Aber die Wahrheit ist dennoch eine andere. Die Wahrheit ist doch, alles, was wir haben, alles, was wir sind, haben wir von Gott geschenkt bekommen. Gott hat gewollt, dass du lebst, deshalb gibt es dich überhaupt. Alles, was dich ausmacht, alles, was du kannst und bist, ist ein Geschenk Gottes. Dass du sein Kind sein darfst, ist ein Geschenk Gottes. Alle deine Gaben, all dein Können, alles das, was wir jetzt hier so schön eingesetzt haben, dein Verstand, dein Wissen, auch deine Gefühle, all das ist ein Geschenk Gottes. Gott beschenkt uns freiwillig und aus Liebe, aber auch mit einem Ziel. Im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das Gleichnis gehört habt oder wenn ihr das sonst schon mal gelesen habt, im ersten Moment erscheint das so ein bisschen sperrig. weil wir unseren liebenden Gott nur ganz schwer mit diesem bösen Herrn identifizieren können, der am Ende seine Feinde erschlägt. Aber es könnte sein, dass Jesus dieses Gleichnis tatsächlich mit einer historischen Erzählung verknüpft hat. Vielleicht, um seine Zuhörer besser abzuholen in ihrer Denk- und Lebenswelt. Im Jahr 4 nach Christus reiste Archelaus, ein schweres Wort, das war ein ziemlich brutaler Typ und Sohn von Herodes dem Großen, dieser reiste nach Rom. Er wollte sich beim Kaiser darum bewerben, das Königtum über Judäa zu erlangen, nachdem sein Vater verstorben war. Also eine ganz ähnliche Geschichte, auf die Jesus hier aufbaut. Das wollten die Juden verhindern, wie auch in dieser Geschichte, und schickten deshalb parallel eine Gesandtschaft zum Kaiser. Sie wollten lieber unter der direkten Herrschaft Roms bleiben und auf gar keinen Fall der Grausamkeit von Archelaus ausgeliefert sein. Die Juden hatten mit ihrem Anliegen Erfolg. Archelaus bekam seine Königswürde nicht, nahm aber grausam Rache. Also der erschlug am Ende tatsächlich sehr viele Menschen. Den meisten Zuhörern Jesu dürfte dieses Ereignis bekannt gewesen sein. Daher nimmt man an, dass Jesus auf diesem Hintergrund seine Geschichte entfaltet. Die 10 Knechte erhalten vor ihrer Abreise jeder ein Pfund von ihrem Herrn. Im griechischen Urtext steht da Minen und jede Mine war etwa 3 Monatseinkommen wert. Unabhängig davon, wie viel das wert war, die Knechte erhalten dieses Geld einfach so, ohne dass sie es sich verdient hätten. Und dann sagt der Herr, handelt damit, bis ich wiederkomme. Mit dem Geschenken verbindet sich also die Verantwortung, damit zu handeln, es einzusetzen. Als der Herr zurückkam, wollte er von seinen Knechten wissen, wie viel sie erhandelt hatten. Der erste Knecht hatte das Zehnfache dazu gewonnen. Als Knecht bzw. als Sklave hatte er bis dahin sicher ganz andere Aufgaben gehabt. Er war nicht darin ausgebildet oder erfahren, mit Geld zu handeln und damit Gewinn zu erzielen. Er muss sich also viele Gedanken gemacht haben, vielleicht auch das ein oder andere ausprobiert haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und vermutlich hat er dabei auch Enttäuschungen und Rückschläge erlebt. Aber er blieb dran und hatte schließlich Erfolg. Interessant ist, dass er nun überhaupt nicht seine eigene Leistung betont, sondern lediglich mitteilt, dass das Pfund des Herrn so viel eingebracht hat. Der zweite Knecht hatte mit seinem Pfund zwar weniger, aber immerhin auch etwas dazu gewonnen. Und auch er hält offensichtlich sein eigenes Handeln mit dem Pfund gar nicht für erwähnenswert. Beide Knechte beschreiben überhaupt nicht, wie es ihnen gelungen ist, diesen Gewinn zu erzielen. Offensichtlich ist es für sie selbstverständlich, für den Herrn zu arbeiten. Und ihnen war anscheinend klar, dass das Pfund selbst das Potenzial hatte, sich zu vermehren. Der Herr reagiert auf beide Knechte erfreut, lobt sie als gute Knechte und setzt sie als Leiter über entsprechend viele Städte ein. Der dritte Knecht hatte mit dem anvertrauten Pfund überhaupt nicht gehandelt. Er hatte es lediglich in einem Tuch aufbewahrt. Um sich zu rechtfertigen, macht er dem Herrn viele Vorwürfe und bezeichnet ihn als harten und ungerechten Mann. Der Herr lässt diese Rechtfertigung für seine Untätigkeit aber nicht gelten. Er hält das eher für eine faule Ausrede. Wenn der Knecht ihn wirklich für einen harten Mann gehalten hätte, dann hätte er doch das anvertraute Vermögen auf die Bank gebracht, damit es wenigstens Zinsen gebracht hätte. Und so tadelt er ihn als bösen Knecht, weil er in Wirklichkeit gar nicht bereit war, seinem Herrn zu dienen. Der Herr lässt ihm das Pfund wegnehmen und dem geben, der 10 Pfund erwirtschaftet hatte. Die Rechnung in diesem Gleichnis scheint einfach. Wer teilt, wird reich. Wer das, was ihm von Gott anvertraut ist, für sich behält, wer es also bildlich gesprochen leichtsinnig in einem Tuch mit sich herumträgt, der verliert alles. Denn wer es für sich behält, wer also nicht mit dem Geschenken handelt, der vertraut nicht mehr dem, der ihm das Geschenk anvertraut hat. Das wird daran deutlich, dass er dem Herrn Vorwürfe macht, statt sich wenigstens für seine Faulheit zu entschuldigen. Offensichtlich hat der dritte Knecht anderen Mächten vertraut. Vielleicht vertraute er Frau Sorge, die ihm einredet, es reicht nicht, was du hast. Oder er vertraute Frau Angst, du könntest alles verlieren. Und Frau Angst führt ihn direkt zu Herrn Zweifel. Glaubst du wirklich, dass dein Herr etwas Gutes im Sinn hatte, als er dir das Pfund gab? Vielleicht vertraut er aber auch Herrn Neid. Der lässt ihn vergleichen. Er hatte zwar genauso viel erhalten wie die anderen, aber Herr Neid überzeugte ihn davon nicht auf das Potenzial des Pfundes, sondern auf sein eigenes Potenzial zu achten, und da schnitt er vielleicht schlechter ab als die anderen Knechte. Am Ende bleibt für den, der nicht mit dem Geschenkten handelt, das Misstrauen und auch die Einsamkeit. Er traut sich noch nicht mal, das Geld auf die Bank zu bringen, wo es, zumindest damals, noch Zinsen eingebracht hätte. Nein, er vertraut niemandem mehr, sondern behält alles versteckt für sich. Und so verliert er alles. Jesus macht mit diesem Gleichnis deutlich, Gott selber beschenkt uns mit allem, was wir haben und mit allem, was wir brauchen. Und er verbindet mit den Geschenken eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung, damit zu arbeiten. In der Parallelstelle in Matthäus 25, das kennen sicher auch viele von euch, werden von Anfang an unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Mengen verteilt. Viele Ausleger denken daher, dass es sich um ein anderes Gleichnis handelt, bei dem es eben eher um die Verteilung der Gaben geht und in unserem Gleichnis um das Geschenk des Glaubens, mit dem wir handeln sollen. Das eine, was Jesus seinen Leuten gleichermaßen gibt, ist seine Gnade und seine bedingungslose Liebe. Wir haben kein Anrecht auf diese Zuwendung, weder auf seine Liebe noch auf seine Gnade. Sie wird uns einfach so geschenkt. Und diese Erfahrung, dass Gott sich uns gnädig und liebevoll zuwendet, die kann nicht nur uns selbst zu neuen Menschen machen, sondern sie hat auch gewaltiges Potenzial, viele andere Menschen zum Glauben an Jesus zu führen und sie zu Kindern Gottes zu machen. Dieses Potenzial zeigt sich aber erst, wenn wir mit dem Geschenk der Liebe und der Gnade handeln. Ich meine, wir dürfen alles als Geschenk Gottes ansehen. Seine umfassende und rettende Liebe, die wir an andere Menschen weitergeben sollen, und auch die Gaben, die er uns schenkt, um genau das zu tun. In all dem steckt doch letztlich das Potenzial Gottes. Denk mal kurz darüber nach, was Gott dir alles geschenkt hat. Dass du sein Kind sein darfst, aber auch deine Prägung, deine Erfahrungen, deine Begabungen, deine Möglichkeiten an Zeit, Geld oder Besitz. Welche Verantwortung ergibt sich aus diesen Geschenken? Wir sollen sie eben nicht in trockenen Tüchern behalten. Nein, wir sollen damit etwas erwirtschaften. Jesus sagt damit, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und dabei geht es nicht um unsere eigene Leistung. Wir sollen lediglich das einsetzen, was Gott uns geschenkt hat. Und wir dürfen dabei dem vertrauen, der uns das alles schenkt, nämlich unserem Herrn mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Wir brauchen uns keine Sorgen darum zu machen, ob es reicht. Wir brauchen keine Angst zu haben, irgendwas zu verlieren. Wir brauchen auch nicht daran zu zweifeln, ob es etwas bringt, wenn wir uns für Gott einsetzen. Und wir brauchen auch nicht zu vergleichen, wer mehr oder weniger geschenkt bekommen hat. Selbst das Ergebnis spielt offensichtlich gar keine Rolle. Es kommt nur auf unsere Bereitschaft zum Einsatz an. Was und wie viel und wo auch immer das sein mag. Wenn Gott uns aus Liebe mit allem begabt, dann brauchen wir doch nichts von dem, was wir haben, festzuhalten. Dann können und dürfen wir es doch bereitwillig eben einfach so an andere verschenken. Weil wir beschenkt sind, haben wir was zu verschenken. Das gilt für unsere Gaben genauso wie für unseren Glauben, für das Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes an sich. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Aber leben und handeln wir auch in diesem Bewusstsein? Was würde geschehen, wenn wir regelrecht davon ergriffen wären, immer wieder neu, dass uns Gott aus Liebe einfach so mit allem beschenkt hat? Wir würden unsere Zeit, unsere Kraft, unser Können, vielleicht auch unser Geld, unsere Gaben einfach so einander schenken. Das tun wir in der Gemeinde ja auch schon an vielen Stellen. Unser Miteinander wäre immer mehr geprägt von großer Dankbarkeit Gott gegenüber, aber auch von gegenseitiger Wertschätzung. Und wenn wir dann in dieser Haltung der Dankbarkeit über die uns geschenkte Liebe Gottes auch im Alltag, also über die Grenzen der Gemeinde hinaus, leben würden, dann würden wir diese Liebe Gottes an jeden verschenken, dem wir begegnen. Einfach so. Ja, Gott verbindet mit dem, was er uns schenkt, auch eine Verantwortung. Aber es geht dabei eben nicht um unser Können, nicht um unseren Einsatz, unsere Leistung, auch nicht um unsere geistliche Leistung. Nein, die Liebe Gottes hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Darauf dürfen und sollen wir vertrauen. Und dieses Vertrauen in Gott und seine Möglichkeiten kommt zum Ausdruck, indem wir seine Gaben einfach einsetzen, sie weiter verschenken, damit handeln. Und schließlich gilt auch, wenn wir mit seinen Gaben handeln, werden wir uns nicht verausgaben. Denn Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir tragen das Potenzial Gottes, seine bedingungslose Liebe in uns. Deshalb können und dürfen wir fröhlich und voller Vertrauen auf Jesus mit unserem Glauben, aber auch mit unseren Gaben handeln und sie weiter verteilen an die Menschen, denen wir begegnen. Amen. Wir wollen uns noch ein bisschen Zeit nehmen, weil ihr so schön in Gruppen zusammensitzt, um uns ein bisschen über die Gedanken, die wir gehört haben, auszutauschen. Ich habe ein paar Fragen formuliert. Die haben keine bestimmte Reihenfolge. Ihr dürft mit jeder beliebigen Frage anfangen, was euch gerade so anspringt, und tauscht euch einfach so ein paar Minuten darüber aus. Ich lese sie nicht vor, ihr könnt es beenden.